So groß ist der Herr. Das kommt auch heute in unserem Predigttext vor, in Johannes 11. Wir haben das schon gehört. In Johannes 11 kam die Aussage vor, dass Jesus zu Martha sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Letzten Sonntag haben wir bis zum Ende vom Gespräch, das Jesus mit Martha geführt hat, uns das angesehen. Und jetzt hat Martha gerade gesagt, ja Herr, ich bin zum Glauben gelangt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann geschieht Folgendes, dass sie zu ihrer Schwester geht. Und nachdem sie dies gesagt hatte, ging sie weg und rief Maria, ihre Schwester, heimlich mit den Worten, der Lehrer ist da und ruft dich. Sie aber, sobald sie es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Und Jesus war noch nicht hineingekommen in das Dorf, sondern immer noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Die Juden nun, welche mit ihr im Hause waren und sie zu trösten versuchten, als sie Maria sahen, wie sie schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, dass sie zum Grab gehe, um dort zu weinen. Die Maria nun, als sie dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie nieder zu seinen Füßen und sagte ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus nun, als er sie weinen sah und die mit ihr gekommenen Juden weinen, geriet er im Geist in Kampfesstimmung, spornte sich selber zu großer Erregung an und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sagen sie ihm, Herr, komm und sieh. Da fing Jesus an zu weinen. Daraufhin sagten die Juden, schau, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser nicht, der die Augen des Blinden geöffnet hat, machen, dass der hier nicht sterbe. Nochmal rückblickend, kurz, wie hat sich dieses Drama entfaltet? Also zum Zeitpunkt liegt jetzt Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, liegt immer noch im Grab, und zwar schon 4 Tage. Und der Grabstein ist immer noch davor. Und keine von beiden Schwestern denkt, dass er jetzt auferstehen wird. Sie sind in tiefer Trauer und sie weinen. Und wie war das passiert? Sie hatten ihnen im Vers 3 eine Nachricht geschickt, Herr, siehe, der welchen du liebst, ist krank. Jesus hat daraufhin gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Und wir hatten das letzte Mal darüber nachgedacht, wahrscheinlich haben sie das so verstanden, er stirbt nicht. Also normalerweise wird man denken, wenn einer schwer krank ist und todkrank ist und jemand sagt, die Krankheit ist nicht zum Tod, dass sie denken, okay, er wird leben. Wir wissen, dass Jesus wusste, dass er stirbt und dass ich ihn wieder auferwecken werde. Aber das wussten sie nicht. Und die Dramatik geht auch hier jetzt noch weiter immer noch. Martha und Maria sagen beide, als sie dann Jesus treffen, sagen sie beide im Prinzip dasselbe, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wir erinnern uns, warum, aus ihrer Sicht der Dinge, warum war er wohl nicht gekommen? Sie hatten ihn gerufen, aber sie wussten, hier in Bethanien, eine halbe Stunde zu Fuß vom Zentrum von Jerusalem, das haben wir ausprobiert, wir waren letztes Jahr, beziehungsweise bevor der Krieg losging, waren wir Ende August in Jerusalem. Ich habe extra die Zeit gestoppt von unserem Quartier in der Altstadt in Jerusalem bis zum Ölberg, wie lange wir brauchen. Und das waren dann, 35 Minuten oder 37 Minuten. Aber wir mussten auch ein bisschen noch einen Weg suchen. Man konnte also easy in 30 Minuten vom Zentrum innerhalb der Stadtmauern Jerusalems dorthin gehen. Und in Jerusalem wurde er steckbrieflich gesucht und man wollte ihn greifen, weil man ihn als seine Gegner, als Volksverführer sah. Und deswegen kann man sich überlegen, Was haben wohl die Schwestern diese vier Tage der Trauer immer wieder gesagt? Sie haben immer wieder zueinander gesagt, wenn Jesus hier gewesen wäre, er hätte ihn gesund gemacht. Und das sagt jede von ihnen, sagt das Jesus. Mein Verdacht ist, dass Maria, als sie das Jesus sagt, praktisch einfach das wiederholt, was ihre Schwester gesagt hat. Das war die mehr so die Führungspersönlichkeit unter den Schwestern war und die immer anpackte. Und Maria findet man an den drei Stellen, die ich sehe, darüber gehe ich nächstes Mal drauf ein, wenn wir über Kapitel 12, Vers 1 folgende nachdenken, man findet Maria immer bei den Füßen Jesu. Das ist also ein bisschen beeindruckend. Das scheint so ein besonderer Platz gewesen zu sein. Und Maria und Martha und Jesus reden miteinander und Jesus steht und Martha steht und sie reden und sprechen miteinander. Und Maria kommt zu Jesus, sieht ihn, schmeißt sich gleich zu seinen Füßen und heult. Und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder, unser Bruder nicht gestorben. Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Das hatte Jesus schon den Jüngern gesagt. Und sie haben dann überlegt zuerst, dass er, wenn er schläft, gesund wird, aber er meinte den Tod. Aber für Jesus ist halt, selbst wenn ein Mensch stirbt, ist das so einfach, ihn aufzuwecken, wie für uns es einfach wäre, einen Mann oder eine Frau oder ein Kind, die bei uns zu Hause irgendwo schlafen, aufzuwecken. Für Jesus ist das kein Problem. Das ist seine Vollmacht. Ich bin die Auferstehung. Zeigt er dann auch so. Und jetzt gucken wir uns an, den Jüngern hat er auch noch gesagt, Lazarus ist gestorben und ich freue mich um euretwillen, damit ihr Glauben lernt, dass ich nicht dort war. Und da hatten wir das letzte Mal gesagt, Gott hätte ja auch den einfach gesund machen können, aber dann wäre diese Auferweckung nicht geschehen. Und Gott wollte als Weckruf für ganz Israel dieses Riesenwunder tun. Deswegen hat Gott Maria und Martha diese Tage der Trauer zugemutet. Und das ist auch bei uns so manchmal in unserem Leben, dass er uns Dinge zumutet, die schwierig sind. Und dann erleben wir in dem Schweren, das wir erleben, weil wir es mit Jesus erleben und mit Gott erleben, vielleicht trauern oder vielleicht beten, vielleicht hoffen, vielleicht flehen. Und wenn dann das Schwere, was geschehen ist, in irgendeiner Form sich wendet oder Gott uns die Kraft gibt, es auszuhalten, ist das wie eine Bühne. Es ist eine Bühne, die anderen Menschen zeigt. Wie geht ein Mensch, der jetzt todkrank ist, mit Lungenkrebs, durch diese Situation bis zum Tod? Ich denke an Michael Hasemann. Er ist mit Christus verbunden und getröstet in den Tod gegangen. Als er wusste, jetzt gibt's kein Zurück mehr und ich werde sterben, sagte er mir, ich habe eine gute Nachricht. So kann es auch enden, dass man stirbt und beim Herrn ist. Aber bei Lazarus wollte Gott es anders. Gott wollte eine halbe Stunde zu Fuß entfernt von Jerusalem, von jedem Haus in Jerusalem, 30, 40 Minuten entfernt. Er wollte einen Platz schaffen, er wollte einen Mann aus dem Tod auferwecken, der schon zu verwesen anfing und bei dem dann der Verwesungsgeruch eigentlich schon da war. Er war wirklich, wirklich, wirklich tot. Er wollte es zeigen und er hat Maria und Martha dazu benutzt. Sie mussten die Trauer ertragen. Und die Frage war bei beiden sozusagen, halten wir an Jesus fest? Und als die Schwestern das sagten, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben, drücken beide auf ihre Art und Weise aus, dass sie immer noch zu Jesus halten, dass er sie nicht belogen hatte, als er sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass beide wissen, Martha sagt das ausdrücklich, Maria macht es mit der Geste, sie mit ihrer ganzen Trauer schmeißt sie sich zu den Füßen Jesu, weint zu seinen Füßen und drückt aus, dass sie glaubt, er hätte ihn gesund machen können. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Jesus darauf? Und in gewissem Sinn, ihr seht ihr Jesus und die drei Geschwister. Jesus tut etwas für jeden. Er tut etwas für Martha, er tut etwas für Maria und er tut etwas für Lazarus. Das mit Lazarus ist dann natürlich das Happy End. Er macht ihn einfach lebendig. Und Jesus redet praktisch zu Martha und er redet zu Lazarus mit dem Befehl, Lazarus, komm raus hierher. Und bei Maria weint er einfach mit. Man hat das hier, nachdem sie dies gesagt hatte, ging sie weg und rief Maria. Und dann geht die Maria dahin und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus nun, als er sie weinen sah und die mit ihr gekommenen Juden weinen, geriet er im Geist in Kampfesstimmung, spornte sich selber zu großer Erregung an und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Das ist der Vers 33. Da ist ein besonderes Wort gebraucht. Ich habe hier meine Luther 2017 und lese das auch mal nach der Luther 2017. Da steht, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Also hier wird das übersetzt mit, ergrimmte er im Geist und erbebte. Und dann sagen sie, komm und sieht. Jesus gehen die Augen über. Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Und dann heißt es hier, er, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste. Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Die Frage ist, was bedeutet dieses Ergrimmte? Das Wort wird benutzt auch für Pferde. Also wenn Pferde in Stimmung geraten und dann sozusagen wehren, ja, bevor sie losstürmen. Und ich habe mir überlegt, was geschieht das? Was bedeutet das Ergrimmte im Geist? Manche würden dann verstehen, ach, Jesus war sehr, sehr traurig, er hat so einen Grimm über den Tod. Aber wir wissen, Jesus weiß, in wenigen Minuten ist er am Leben. Und deswegen habe ich das übersetzt mit, praktisch stellt euch ein Pferd vor, ein Kampfross, das im Begriff ist, in die Schlacht zu stürmen. Und das Ergrimmen im Geist ist ein Grimm, ist eine Entschlossenheit, ist eine Kampfesbereitschaft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus wird den Tod besiegen. Das ist das, was hier geschieht. Und das Ergrimmen im Geist ist, was da geschieht. Er sieht das Leid. Ja. Das ist ja das Großartige. Wir würden vielleicht denken, okay, wenn Gott denkt, in ein paar Minuten mache ich den lebendig, ist ja kein Grund zum Weinen. Nein! Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir Gott sehen, wie er Anteil hat auch an unserem Leid. Weinet mit denen? Weinde, das wird den Seelsorgern gesagt. Seid fröhlich mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinen. Was bringt das, wenn du zu Menschen gehst, die tief trauern und dann sagst du ihnen, ohne dass du Mitgefühl zeigst, ich weiß doch, Römer 8, Vers 28. Alle Dinge, die Gott lieben, allen, die Gott lieben, die müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da möchte manch einer, der trauert, den man gleich hier rausschmeißen, ja? Aber wenn du zuerst einmal hörst und siehst, und der Schmerz, der den Bruder oder die Schwester betrifft und den erschüttert, wenn du Anteil hast und das mitträgst, das ist was anderes. Und das ist das, was mich begeistert an Jesus, ja? Der kennt seine Leute. Mit Martha konnte er stehen, sie stand da und die redeten, das war wie ein Lehrgespräch. Natürlich war das noch mit Tränen verbunden, mit Trauer, aber zum Beispiel, dass er zu Martha sagt, er sagt, auferstehen wird dein Bruder. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Das war ihr Glaubensgut, das hat sie wirklich geglaubt. Das gibt ja auch Trost. Es gibt auch uns Trost, wenn es uns einmal trifft. Dass ein Mensch, den wir lieben und der uns ganz nahe ist, stirbt. Daran können wir uns immer wieder festhalten. Daran können wir uns hochziehen. Dass wir überhaupt noch leben können. Wir dürfen die Trauer behalten, bis wir ihn wiedersehen. Ja, der Schmerz ist ja da. Ich lese gerade ein Buch von Billy Graham übers Altern. Ich werde halt auch älter. Es hat uns jemand empfohlen und da war für mich interessant, dass er zum Zeitpunkt, als er das Ganze schrieb, obwohl er so ein großartiger Mann Gottes war, ehrlich genug war zu sagen, dass es ihn immer noch schmerzt, dass er seine Frau vor ein paar Jahren, man weiß dann, wann das war, dass sie gestorben ist. Er vermisst sie immer noch. Und das ist normal und das muss man sich nicht schämen. Und da Jesus diese Zusammenhänge kennt und er sieht, sie weinen, auch die Juden weinen, kommt diese Kampfesstimmung auf. Aber es ist ein Kampf mit Tränen. Es ist kein Kampf, wo er lacht über das Leiden der Leute, sondern er nimmt teil an ihrem Leid. Er weint mit Maria. Sie liegt zu seinen Füßen. Und er kann das sehen, wie sie gelitten hat die letzten Tage. Und das lässt ihn nicht kalt. Und so ist unser Gott, Leute. Das ist nicht, wenn wir im Leid sind, dass er sagt, jetzt reiß dich zusammen, ja. Im Gegenteil. Gott ist so, dass er uns auf seinen Schoß nehmen wird, wenn wir bei ihm ankommen mit unseren letzten Tränen. Und er wird die Tränen abwischen von unseren Augen. So ist Gott. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Das ist ein Lieblingsvers von mir, ja. Gott ist natürlich Vater und offenbart sich als Vater, aber Gott kann auch wie Mutter. Ja. Er kann uns trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und das, was Jesus hier macht, ist praktisch, er sieht sie weinen, er weint mit ihr. Die Juden erkennen das, dass hier eine Freundschaft ist, die ganz tief ist. Wie sehr hat er ihn geliebt? Und dann kam praktisch diese Aussage, konnte der nicht, ja? Das ist Kapitel 9. Das ist das letzte große Wunder, was wir gesehen haben. Konnte der nicht? Hätte der nicht irgendwas machen können, dass der gar nicht erst stirbt? Und das bringt Jesus halt noch mehr in diese Kampfesstimmung. Jesus nun noch mehr in sich in Kampfesstimmung geraten, ging zum Grab, ja? Er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sagen, komm und sieh. Und dann geht er dahin. Und hier ist jetzt jemand, der als Held den Tod besiegt. Manche Leute denken, Satan ist der größte Feind. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Satan wurde besiegt am Kreuz. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Das heißt, Gott ist so Quelle allen Lebens. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das steht schon in Psalm 36, das betet und dichtet David. Gott ist die Quelle des Lebens. Es gibt kein Leben irgendwo auf der Erde oder wenn auch immer irgendwo im Universum. Ja, wenn es Leben gibt, kommt es vom Schöpfer und es kommt von ihm. Er ist die Quelle, der Ursprung des Lebens. Und jetzt kommt praktisch der, der in sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dort, wo Jesus ist, ist Leben. Sogar wenn tot ist. Selbst wenn er stirbt. Wenn er lebt und glaubt an mich, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das heißt, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann geht er über von diesem Leben ins andere Leben und er muss gar nicht den Tod in dem Sinn schmecken. Die Verwandten erleben, wie er stirbt und sie werden getroffen von der Trauer. Und der Weg dahin kann schmerzhaft sein, je nachdem, was geschehen ist, dass er stirbt. Aber wenn er praktisch, wenn sein Geist, seine Seele, seine Geistseele sich trennt von seinem Körper und er kommt zum Herrn, dann ist es nicht so, dass er jetzt denkt, er ist im Leiden oder getroffen oder im Gegenteil. Paulus sagt in Philipper 1 darüber, was auch viel besser wäre. Sogar, wenn er noch warten muss auf die Auferstehung, die später kommt, wo dann sozusagen alles wieder komplett wird, dass die Geistseele, die dann ruht und in der Gegenwart Gottes sich erfreut, dass die dann ihren Körper bekommt und man wieder aktiv wird zur Ehre Gottes in Ewigkeit, ja. Sei König, sei Herr über 10 steht oder was auch immer du dann als Aufgabe kriegst. Und hier hat man jetzt diese Kampfesstimmung. Jesus nun noch mehr in sich in Kampfesstimmung geraten, ging zum Grab. Es war eine Höhle und ein Stein verschloss sie. Es war also ganz ähnlich wie das Grab, was Jesus später hatte. Da war dasselbe System. Also sozusagen ein Felsengrab bei Jesus. Das war ein reiches Grab, extra in den Felsen gehauen von Josef von Arimathea. Und hier hat man eine Höhle. Wie das zustande gekommen ist, dass das jetzt gebraucht wird als Grab, wissen wir nicht im Detail. Vielleicht musste man das gar nicht ausmeißeln, was natürlich viel Arbeit kostet und viel Geld kostet. Hier war es eine Höhle, die aber auch nach demselben Prinzip mit einem schweren, wahrscheinlich runden Stein zugerollt wurde. Und da war eine gewisse Neigung drin, sodass es viel schwerer ist, den Stein wieder wegzurollen, als zuzurollen. Das war dann ein größerer Aufwand, sodass auch nicht jeder X-Beliebige dann da ein Grab aufmachen konnte, weil das Grab sollte sicher sein. Nicht so sicher wie die Pyramiden in Ägypten, aber so annähernd, ja, dass da jetzt nicht jeder X-Beliebige da so ein Grab öffnen könnte. Das war also auch schon ein bisschen gehobene Qualität und ein bisschen teurer. Und Jesus war wahrscheinlich auch erinnert an seine eigene Zukunft in wenigen Tagen, wo er sterben würde und gekreuzigt würde und das sozusagen sich in größerer Art wiederholt, was hier geschieht. Es war eine Höhle und ein Stein verschloss sie. Sagt Jesus, entfernt den Stein! Das war Absicht, ja. Es war ein Befehl. Und jetzt ist es interessant, geschieht das Wunder oder geschieht es nicht? Wer hat die Autorität über die Grabanlage? Das ist die Familie. Es kommt sozusagen, das Drama kommt zum Höhepunkt. Martha und Maria haben keine Ahnung, was jetzt geschieht. Jesus hat zwar gesagt, auferstehen wird dein Bruder, aber sie rechnen damit nicht. Sie waren wahrscheinlich immer noch in Tränen, sie waren in großer Trauer und sie haben keine Ahnung, dass Jesus gekommen ist, nicht vom Tod, um ihn zu heilen, sondern nach dem Tod, um ihn aufzuerwecken. Dass das größte Wunder, das Jesus getan hat in seinen Lebzeiten, also abgesehen von der Menschwerdung, die für mich das allergrößte Wunder ist, aber das größte Wunder, das er getan hat, was noch die Auferweckung von der Tochter von Jairus übertrifft, und auch die Auferweckung von dem Jüngling zu Nain, da stoppt er ja die Beerdigung. Aber da könnten Leute später sagen, okay, der war offensichtlich war noch gar nicht richtig tot, ja. Aber hier, wo schon die Verwesung eingesetzt hat und es stinkt, ja, was jetzt eine Schwester sagt, und dreimal dürft ihr raten, welche Schwester das sagt, ja. Entfernt den Stein, sagte ihm die Schwester des verstorbenen Martha. Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage tot. Die Idee war, dass sie dachte, das ist üblich in solchen Kulturen, auch in Pakistan. Normalerweise wird ein Mensch am Tag des Todes wird er auch beerdigt in Pakistan. Aber es kann passieren, dass irgendein Verwandter studiert in England oder in den USA und dass es für ihn so wichtig ist, dass er das sieht, dass sozusagen dann der Verstorbene gekühlt wird und dass die Beerdigung vertagt wird, damit er noch kommen kann und nochmal das Gesicht seines eigenen Vaters sehen kann, was für ihn ungeheuer wichtig ist. Du musst bei familiären Sachen, musst du bei der Beerdigung dabei sein und du musst bei der Hochzeit dabei sein. Das ist sozusagen, damit zeigst du, dass du Teil der Familie bist. Und ich kenne einen Pakistani, der auch ein Stück weit gelitten hat, der im Studium war und der nicht zur Beerdigung seines Vaters gegangen ist. Und das war ein Stück weit, das war etwas, ein loses Ende, etwas. Das war nicht richtig. Und hier ist es so, dass sie wahrscheinlich denkt, dass Jesus jetzt will, dass der Stein weggemacht wird, damit er nochmal den Verstorbenen anguckt und dann wird der Stein wieder zugemacht. Aber hier geht es um was anderes. Und deswegen sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Und jetzt ist die Frage, wann hat er denn das gesagt? Und da muss man nur die 2 Aussagen, die Jesus genannt hat, muss man zusammennehmen. Und zwar die eine Aussage, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Schon dieser Satz beinhaltet nach der Auslegung von Jesus, der ihn ja selber gesagt hat, dass was Riesiges geschehen wird. Es wird für das Volk Israel offenbar werden, dass nicht nur Blinde sehen, sondern dass sogar Tote auferstehen. Ich will den Tod verschlingen auf ewig. Jesaja 25, 6 bis 8 ist da eine Aussage, die in die messianische Zeit passt und der Messias ist da. Und das wird jetzt geschehen. Und jetzt ist die Frage, lässt sie es zu? Und dann hat er ja auch zu ihr gesagt, ne? Er hat zu ihr gesagt, nicht nur diesen Ausdruck, sondern er sagt ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das, ne? Wenn du glaubst. Das heißt, als er sagte, ich bin die Auferstehung, er hat ja vorgesagt, dein Bruder wird auferstehen. Und ich sage in Klammern zu, heute. Aber das wusste sie nicht, ja. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du, Martha? Glaubst du das? Und sie sagt ja, ja. Ich bin zum Glauben gekommen und zu der Überzeugung gelangt, dass du bist der Sohn Gottes, ja? Und jetzt ist der Test. Da sind viele Juden sind da. Ich gehe von Hunderten aus. Und ihr Bruder ist im Grab. Und der Stein ist davor. Und die Frage ist, erlaubt sie, vielleicht mit einem Kopfnicken oder irgendeinem Hinweis, erlaubt sie, dass der Stein weggetan wird? Was Jesus ihr verheißt ist, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und nicht nur sie, alle, die da sind. Und damit letztlich alle Juden, die nicht da sind. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir werden sehen, dass dieses Wunder der Grund ist, warum die Leute rufen Hosianna zu Tausenden. Warum sie die Palmzweige nehmen, warum sie rauslaufen, sie hören, Jesus kommt nach Jerusalem. Warum sie rauslaufen, ihm entgegen zu sein willkommen, um zu rufen Hosianna, Baruch haba b'shem Adonai. Indem sie Psalm 118 zitieren, der messianisch gedeutet werden kann und auch messianisch ist nach meiner Meinung. Warum? Weil Jesus hier dieses Riesenwunder tut, ja. Das ist einfach großartig, ja. Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Daraufhin entfernten sie den Stein. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Schwester Martha und Maria auch natürlich, dass sie dem zugestimmt haben, dass dann irgendwelche Männer dann den Stein weggewälzt haben unter Kraftanstrengung. Und jetzt ist das Grab offen. Und Jesus hob seine Augen nach oben und sprach, das ist jetzt auch interessant, er hätte ja gleich rufen können, Lazarus, komm raus, will er nicht. Er will zeigen, vor allem, erinnert euch in die letzten Kapitel, wie die Wunder geschehen sind. Immer wieder waren sie drauf und dran, ihn zu steinigen. Und er will deutlich machen, wer das eigentliche Wunder tut. Das eigentliche Wunder ist natürlich Jesus, aber es ist Gott, der Vater, durch ihn. Es ist die Dreieinigkeit, die hier wirkt. Und er will die Verbindung zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und sich selber aufzeigen. Sie sollen es sehen, sie sollen es hören, nachher das Zeugnis hören. Und deswegen betet er. Und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also Jesus hatte vorher schon den Vater gebeten, ihn aufzuerwecken. Und er weiß, er wird ihn jetzt auferwecken, weil der Vater grünes Licht gegeben hat und sie kooperieren, der Vater und der Sohn. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast und ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber um der Menschenmenge willen, die hier ringsum steht, Maria, Martha und die wahrscheinlich Hunderten von Juden, habe ich das ausgesprochen, damit sie zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Hier merkt man, dass Jesus mit jedem Wunder, das er tat, eigentlich wollte, dass die Anwesenden zum Glauben kommen. Es kamen nicht alle zum Glauben. Manche haben das dann genutzt, um umso feindlicher zu werden. Und nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, hierher. Das ist einfach super klasse hier. Alle wissen, da liegt ein Mann schon 4 Tage im Grab und die wissen auch, wie der aussieht, dass er eingewickelt ist und so weiter, wie der eingewickelt ist in das Leichentuch. Und wir werden gleich sehen, dass es mit sich brachte, dass er teilweise sich nicht so gut bewegen konnte. Aber Lazarus schafft's raus. Er schafft es raus und ist dann noch mit all diesen Sachen eingewickelt, ist er da. Und er steht dann sozusagen, jetzt nicht wie eine Mumie, aber er steht schon wie jemand, der eigentlich eben gerade noch tot war, steht da. Und die müssen ihm helfen, dass sie diversen Dinge sozusagen entschleiern und er dann befreit gehen kann. Lazarus, komm heraus hierher. Der Verstorbene kam heraus. Umwickelt an Füßen und Händen mit Binden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden, sagt Jesus ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Daraufhin kamen viele von den Juden, welche zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er tat, zum Glauben an ihn. Es war also auch nicht nur Erbarmen über Martha und Maria, es war ein Erbarmen über all diese Juden, die seit Monaten, das zieht sich ein halbes Jahr hin, diese letzten Kapitel, die wir gelesen haben, das zieht sich praktisch eine ganze Weile hin, der Kampf um das Herz der Juden in Israel und besonders auch in Jerusalem im Zentrum. Und viele kamen zum Glauben. Man sieht das jetzt hier unten, Jesus und die drei Geschwister. Jesus weint mit Maria und wird kampfbereit und jetzt kann Maria auch lachen, ja. Das wird man nachher sehen, wie sie sich bedankt bei ihm mit der teuren Nadel in Kapitel 12, im nächsten Abschnitt, wo die vorkommen. Lazarus, komm heraus hierher. Halten wir hier kurz inne. Hier sind viele Gläubige und viele von uns sind auch familiär gläubig, da ist mehr als einer gläubig. Jesus hat Martha, Maria und Lazarus geliebt. Jesus kann das. Er kann Menschen lieben und wie Freunde behandeln. Glaubst du, dass du auch dazu gehörst? Glaubst du, dass Gott auch dich und deine Familie so liebt, wie er Martha, Maria und Lazarus geliebt hat? Wenn das der Fall ist, wie viel Dank schulden wir ihm und wie sehr können wir uns über ihn freuen, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Amen.